für heute Abend das erzählen über Wachstum. Man kann es auch nennen, eine etwas andere Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus. Für viele hier im Raum werden wahrscheinlich die Schlussfolgerungen, die ich ziehen werde aus dem, was Wachstum ist, bekannt vorkommen, vielleicht ist die Art und Weise, wie man zu diesen Erkenntnissen kommt, denn doch für einige etwas neu. Jetzt, wo sich die Finanzkrise zur Weltwirtschaftskrise entwickelt hat, überschlagen sich die negativen Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den einzelnen Ländern. Hierzulande wurde noch vor gar nicht langer Zeit zunächst ein Wachstum von 2% für 2009 eingegeben. Inzwischen ist man bei mindestens minus 2%. Wo schon Nullwachstum als eine Art nationaler Katastrophe in ökonomischen Fragen gilt, ist Minuswachstum fast so etwas wie ein nationaler GAU. Denn in den Zahlen des nationalen Wirtschaftswachstums wird nun einmal der ökonomische Erfolg und Misserfolg der Nation bilanziert. Deswegen gilt auch angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise, die schon längst nicht mehr mit den normalen periodischen Konjunkturabschwüngen zu tun hat, die zentrale Aufmerksamkeit und alle politischen Anstrengungen der hiesigen Regierungen und aller Regierungen der vergleichbaren kapitalistischen Nationen. Das Minuswachstum muss unbedingt gestoppt werden, der Abschwung aufgehalten werden, Hilfs- und Konjunkturpakete werden geschnürt, 3- bis 4-stellige Milliardenbeträge dafür locker gemacht. Die sollen das leisten, die sollen Betriebe retten, die sollen die Krise stoppen, die sollen Wachstum zu Pulse setzen. Wachstum, das kann man dem bereits entnehmen, das ist hier so etwas wie der Inbegriff des ökonomischen Gesamtinteresses. Der Inbegriff des nationalen Reichtums und im Rahmen des Wirtschaftswachstums fasst sich quantitativ, kann man sagen, so etwas wie das ökonomische Allgemeinwohl der Nation zusammen. Nicht zuletzt deswegen sind auch Einwände gegen Wachstum kaum zu hören. Selbst Gewerkschaften halten Wachstum ebenso für ein entscheidendes Datum, an dem sich ihre Politik orientieren muss. Die werden, weiß man, gelobt oder loben sich selbst für maßvolle Lohnabschlüsse in der Rezession, im Unterschied zu den bekanntermaßen sonst sehr maßlosen Lohnabschlüssen. Und die Linkspartei bzw. die Attac sind munter verwickelt in den Streit, welches nun die beste Methode sei, wieder Wachstum anzustoßen. Und Kritik auch darin zu spüren. Und man muss keine große Umfrage machen unter den sogenannten abhängig Beschäftigten der Republik, um zu dem Urteil zu kommen, dass die wahrscheinlich mehrheitlich für Wachstum einiges übrig haben. Natürlich wird niemand von denen die Gleichung Wachstum der nationalen Wirtschaft sei identisch mit ihrem Wohlstand vertreten. Zu dieser durch die eigene Erfahrung hinlänglich blamierten Gleichung wird sich niemand so leicht von den betroffenen Wirtschaftsbeschäftigten versteigen. Aber das Urteil, ich habe es unter anderem in einem Band über ökonomisches Abiturientenwissen gefunden, das Urteil teilen Sie wohl alle, dass ohne Wachstum kein Wohlstand ist. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Mit dieser Aussage und dem, was daran ideologisch ist, will ich mich in meinem ersten Teil befassen. Dann wird sich ein zweiter Teil anschließen. Der wird sich mit dem Imperativ Wirtschaftswachstum befassen. soll ja immer wachsen. Was sagt dieser Imperativ Wachstum eigentlich aus über die Ökonomie? Mein dritter Teil wird sich mit der Frage befassen, was soll da eigentlich ständig wachsen? Und mein vierter Teil wird sich mit Wachstum als einer nationalen Reichtumsbilanz befassen. Wenn noch Zeit ist, können wir auch noch einen Teil anhängen, das können wir aber auch in der Diskussion klären, was Wachstum eigentlich als Maßstab für Konkurrenz von Nationalökonomien auf dem Weltmarkt bedeutet. Also der erste Teil. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Kennt man. Ich will auch gegen diese Aussage erstmal gar nicht viel sagen. Das kann man schon halten. Das, was hierzulande so als Wohlstand gilt, der geht in der Tat nicht ohne Wachstum. Allerdings hat diese Aussage ihren Haken. Und der Haken besteht darin, dass sie für alle, leider viel zu viele gibt es davon, Freunde der Marktwirtschaft die Einladung zu ihrer positiven Umkehrung ist. Man wird nämlich aus dem negativen Befund ohne Wachstum keinen Wohlstand. Sofort die positive Aussage, mit der dann die Leute hierzulande traktiert werden, Wachstum schaffe Wohlstand, mit Wachstum komme der Wohlstand, Wachstum befördere ihn, Wachstum sei seine Bedingung und so weiter. Und zwar ist da immer schon der Wachstum von uns allen gemeint. Der Satz ist genauso gemeint. Unser aller Wohlstand, als diese positive Umkehrung, ist es, der durch Wachstum gefördert wird. Fragt sich nur, was eigentlich mit Wachstum für einen Wohlstand produziert wird und für wen es überhaupt ein Wohlstand ist, der bei Wachstum herauskommt. Die in der positiven Umkehrung getroffene Behauptung, Wachstum schaffe Wohlstand, und zwar für alle, ist erkennbar falsch. Um das zu belegen, würde es eigentlich schon ausreichen, auf einige empirische Daten zu verweisen. Und selbst wenn man nur von bescheidensten Ansprüchen an Wohlstand, also so etwas wie einem durch gesicherten Arbeitsplatz, gesicherten Verdienst, egal wie sehr er den Lebensunterhalt trägt, ausgeht, selbst wenn man von bescheidensten Ansprüchen ausgeht, könnte einem auffallen, wenn man ein bisschen zurückguckt in die ökonomische Geschichte der Republik, dass Wachstumsraten, die sich seit Jahrzehnten im positiven Bereich bewegt haben, das heißt einen durchschnittlichen Zuwachs aufgewiesen haben, immer, und ich sag mal, begleitet waren von steigenden Arbeitslosenquoten. Offiziellen Arbeitslosenquoten bis zu 14%. Absolut offiziell gezählt bis 5 Millionen. Das heißt erstmal ganz schlicht, der Zuwachs an wirtschaftlicher Aktivität, wie Wachstum auch beschrieben wird, war und ist begleitet von steigender Verarmung bei den Arbeitnehmern. Immer größeres Wachstum ging in dieser Republik und nicht nur in dieser einher mit größer werdender Armut in der Klasse der abhängig Beschäftigten. Wenn also Wirtschaftswachstumsraten der Nation bilanziert werden, dann ist offensichtlich, dass dieses Wachstum nicht zu haben ist, ohne eine sie begleitende Volksverarmung. Wie gesagt, selbst wenn man nur den bescheidenen Maßstab anlegt, den diejenigen, die die Statistiken vorlegen, an Wohlstand anlegen, also Beschäftigung. Dieser Zusammenhang, aus diesem Zusammenhang wird auch überhaupt kein Geheimnis gemacht. Es ist ein Datum, den man nicht nur in den entsprechenden Publikationen, sondern auch auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen nachlesen kann. Da wird nicht geleugnet. Und dennoch gilt der Sachverhalt nicht als Widerlegung. Nicht als Widerlegung der Behauptung, nach welcher Wachstum zum Wohlstand aller Beiträge. Das ist ein nachfolgender Satz. Löst sich schnell auf. Das heißt dann nämlich die Entgegnung, ja, dann gab es wohl noch nicht genug Wachstum, wenn es für den Wohlstand aller nicht reicht. Dann ist das Wachstum wohl nicht groß genug, dass es bei, wie es heißt, bei allen ankommt. Das ist die klassische Entgegnung, mit der der Zusammenhang gerettet und zugleich dementiert wird. Und diese Entgegnung gibt es auch wissenschaftlich und ich werde mich ein ganz klein bisschen befassen. Ich zitiere mal aus einem VWL-Dank, in dem es heißt, die Fachwirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass ein Wirtschaftswachstum von knapp 3%, ein Wirtschaftswachstum von knapp 3% notwendig ist, damit Unternehmen wieder neue Arbeitsplätze schaffen können. Übrigens, in Klammern gesagt, bei meinen Recherchen zu dem Vortrag bin ich darauf gestoßen, dass vor einiger Zeit dieselben Wirtschaftswissenschaftler noch 2% angenommen haben, damit wieder dieses Wachstum neue Arbeitsplätze schaffen. Jetzt sind sie schon bei knapp 3%. Ich will mich nicht prognostisch betätigen. Und Sie haben noch eine zweite Faustregel, die man hier nachlesen kann. Die besagt, dass, auch das wird zunächst mal ohne Begründung in den Raum gestellt, die besagt, dass die nationalen Wachstumsraten in den Industrieländern tendenziell sinken werden. Im Durchschnitt der letzten 20 Jahre hatten wir in dieser hübschen Ökonomie eine Wachstumsrate von ungefähr 2% und die prognostizieren, auf Dauer werden sich diese 2% auch nicht halten. Wir haben also folgenden Zusammenhang. Sinkende Zuwachsraten, prognostizierte, will mich damit gar nicht mit den Zahlen gar nicht weiter aufhalten, weil ich das Argument loswerden will, was aus dem zu entnehmen ist. Sinkende Zuwachsraten des Wachstums gehen also parallel damit, dass nur steigende Zuwachsraten von ca. 3% neue Arbeitsplätze schaffen können. Und diese Faustregeln, gerade die den Zusammenhang aufmacht zwischen Wachstum und neuen Arbeitsplätzen, sind sehr gestellt. Was kann man ihnen entnehmen? Zunächst mal sagen sie ganz offen, ohne dass das als Widerlegung ihrer Behauptung des Zusammenhangs von Wirtschaftswachstum und Wohlstand genommen wird. Sie sagen ganz offen, aha, nicht jedes Wachstum schafft neue Beschäftigung. Sondern sie sagen, es müssen immer steigende Wachstumsraten erwirtschaftet werden. Wie gesagt, erst 2%, jetzt soll es 3% sein, damit neue zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Wohlgemerkt, es geht hier erkennbar als Maßstab für Wohlstand immer nur um Beschäftigung. Der Wirtschaftswissenschaftler wird bekanntlich mit der Beschäftigung, egal wie sie ausfällt, egal wie lange sie dauert, egal wie sie entlohnt wird, egal was sie für die Leute bedeutet, ja bereits die Armut auf. Ich meine, zu Beginn kommt allererst, aber das ist ein anderes Thema. Also halten wir fest, zunächst mal selbstverwalten, nein, Wachstum schafft nicht Beschäftigung, sondern nur ständig steigende Wachstumsraten. Und ein großes Geheimnis ist der in dieser Faustregel angesprochene Zusammenhang allerdings auch nicht. Ich deute ihn mal kurz an. Das Geheimnis liegt darin, dass hierzulande ständig alle Betriebe, vor allen Dingen die im Bereich der industriellen Produktion, rationalisieren, sprich die Produktivkraft der Arbeit steigern. Also in immer neueren, in immer kürzeren Abständen ihre Maschinenparks erneuern, ihre Fertigungsstraßen erneuern, ihre Automatikstraßen erneuern, in immer kürzeren Abständen, deswegen diese Veränderung von 2% auf 3%. Das machen sie, um vergleichsweise immer mehr bezahlte Arbeit einzusparen, nicht Arbeit einzusparen, sondern bezahlte Arbeit einzusparen. Das bringt dann die Arbeitslosenzahlen hoch und senkt zugleich über die ausgeübte Konkurrenz, über die hergestellte Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten, das generelle Lohnniveau und so weiter. Erst bei Wachstumsraten heißt es dann, die, wie es weiter heißt, zu hierzulande schon fast ungewöhnlich sind, 3%, werden dann die gestrichenen neuen Arbeitsplätze, die gestrichenen Arbeitsplätze durch neue Arbeitsplätze ersetzt. Es verhält sich also unter dem Imperativ Wachstum anders, als dies ständig den Leuten in Schule und Öffentlichkeit gepredigt wird. Wenn Sie sagen, Wachstum sei Bedingung von unser aller Wohlstand, dann kann man nach dieser kurzen Erläuterung bereits sagen, es verhält sich umgekehrt. Wachstum und Wohlstand, gerade der lohnabhängigen Bevölkerungsteile, die nun mal die großen Teile ausmachen, die Bevölkerung, schließen sich unmittelbar aus. Immer mehr wird produziert, investiert. Steigende Wachstumsraten werden als nationale Erfolge bilanziert, werden als Beleg für den Zuwachs des nationalen Reichtums verbucht und immer weniger davon von diesem Reichtum verbleibt in den Taschen der abhängigen Produzenten. Da wird den Leuten eingeredet, wenn sie sich für Wachstum krummlegen würden, dann hätten sie was davon. Dabei ist das Wachstum, für das sie sich einsparen lassen wollen, für sie unmittelbar und auf Dauer mit materiellen Einbußen verbunden. Dies ist den Aussagen der VWL selbst zu entnehmen. Und doch, obwohl gar nicht so sehr viel Hirnschmalz darauf verwendet werden muss, um zu sagen, das stimmt nicht, verfängt der gepredigte Bedingungszusammenhang immer wieder. Warum? Er verfängt, kann man auf den Anfang zurück, er verfängt genau deswegen, weil die negative Bestimmung ohne Wachstum kein Wohlstand für jedermann so evident ist. Man fällt also auf die Umkehrung rein, leistet sich einen theoretischen Fehler, den ich nur ganz kurz greifen will, einen theoretischen Fehler in der Umkehrung, der aus nichts anderem besteht als ein negatives Abhängigkeitsverhältnis. Ohne Wachstum kein Wohlstand. So zu formulieren, dass aus der Abhängigkeit, aus der negativen Abhängigkeit ein positives Mittel für diejenigen wird, die ein bisschen mehr von ihrer Arbeit haben wollen. Wenn ohne Wachstum kein Wohlstand, dann mit Wachstum Wohlstand. Das ist die verrückte Umkehrung, die einfach nicht stimmt, die übrigens in den meisten anderen Abteilungen, die von Menschen vorgesetzt werden, ebenfalls nicht stimmt. Ohne Bildung keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Ja, welche Perspektive hat man eigentlich mit dem Einlassen auf das Bildungswesen hierzulande? Derselbe Quatsch. Schlimmer wird es noch in Zeiten, in denen das Wachstum stoppt. Dann wird sogar ganz offensiv der Schaden der Leute verlangt. Verzichtet in der Rezession auf Lohn, arbeitet länger, nehmt Teilzeitarbeit in Kauf, was eine überholte Aufforderung, die soll jetzt nicht nur mal in Kauf genommen werden, sondern die wieder zu den normalen Teilungen von Arbeitsverhältnissen. Also es wird richtig in solchen Abteilungen eingefordert von den Leuten, dass sie für das Wachstum, das ihnen ja was bringen soll, Opfer zu bringen sollen. Die Brutalität der Wachstumsideologie wird darin so richtig auf den Begriff gemacht. Ich fasse das nochmal in ein paar Schritten zusammen, gerade ausgehend von dem letzten Zusammenhang. Der erste Satz heißt immer, euer Wohlergehen hängt vom Wirtschaftswachstum ab. Satz 2, der daraus folgt, heißt, also müsst ihr euch für Wirtschaftswachstum auch ein bisschen reinhängen. Auch mal, wenn es mal wieder eine Wachstumsdelle gibt, Opfer bringen. Satz 3. Wenn denn für euch trotzdem nichts rausspringt, war das Wachstum ja wohl nicht groß genug. Deshalb, zurück zu Schritt 1, weil euer Wohlergehen ja vom Wachstum abhängt, zurück zu Schritt 2, müsst ihr euch vermehrt für das Wachstum reinhängen. Das ist die ganze Spirale, die den Leuten vorgesetzt wird, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und so wird die gar nicht geleugnete Schere zwischen Wachstum und Armut im Bereich der abhängigen Bevölkerung hierzulande immer größer. Soweit einige zentrale Argumente zu dem, was hier ideologisches, also falsches, verbreitet wird über den Zusammenhang von Wachstum, der als Reichtumsbilanz zugleich den Wohlstand aller abdecken soll. Kommen wir zu meinem zweiten Teil. Ich will mir in dem zweiten Teil den Imperativ Wachstum mal ein bisschen genauer anschauen. Was sagt dieser Imperativ? Wachstum soll. Die Wirtschaft soll immer mehr wachsen. Was sagt der eigentlich auch? Und ich werde versuchen zu zeigen, dass man einige Schlüsse aus diesem Imperativ ziehen kann, auch wenn man selbst noch gar nicht genau weiß, was es eigentlich ist, dass da ständig wachsen soll. Der erste Schluss, der aus diesem Imperativ des permanenten Wachstums zu ziehen ist, heißt, ganz offensichtlich verhält es sich so, dass diese Ökonomie ihren eigenen Zweck, ihren mit dem Wachstumsimperativ ausgesprochenen Zweck verfehlt, wenn sie nicht wächst. Anders formuliert. Reichtum, der produziert wird und nicht wächst, ist keiner hierzulande. Oder für sich ist jeder produzierte Reichtum erst einmal nichts, es sei denn, er erfüllt den Maßstab Wachstum. Was ist das für eine komische Ökonomie? Was ist das für eine komische Ökonomie? In der das geht. Wenn man mal ganz schlicht davon ausgeht, dass die Wirtschaft, und zwar jede einigermaßen entwickelte, also auch die hiesige, allemal die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung der Menschen produziert, also so etwas wie stoffliche Reproduktion der Gesellschaft dann ist daran angelegt dieser Wachstumsimperativ eine Absurdität. Dann sind nämlich jedermanns Bedürfnisse, jedermanns sachlich-materielle Bedürfnisse, irgendwann befriedigt. Allein deswegen, weil sie nun mal endlich sind. Immer mehr Handys haben wollen, immer mehr Surfbretter, immer mehr TV-Geräte sind vom Standpunkt einer Ökonomie, die sich der Bedürfnisbefriedigung zuwendet, albern. Vom Standpunkt des Wachstums allerdings überhaupt. Als erstes kann man festhalten, eine Wirtschaft, die ihren Zweck daran hat, immer weiter zu wachsen, hat ihr Maß folglich nicht. Ganz eindeutig nicht unter der Bedienung der Bedürfnisse der Menschen. Es soll Reichtum produziert werden und er wird auch in stofflich-materieller Form produziert. Aber genau der hat sein Maß nicht in dem, was er stofflich-materiell ist, also in dem, was er für die Versorgung der Menschen leistet, sondern in purem Wachstum. Und ein zweiter Schluss ist zu ziehen. unmöglich, kann deswegen in dieser Ökonomie, die sagt, immer mehr Wachstum, ein vernünftiges, ein rationelles Verhältnis zwischen Arbeit und Bedürfnisbefriedigung organisiert sein. Es bräuchte nämlich in einer Ökonomie, die ermittelt, was die Menschen für ihr Wohlergehen benötigen, nichts anderes, als die Arbeit danach zu organisieren. Was es nicht bräuchte, wäre permanentes Wachstum. Es müsste nur so viel und so lange gearbeitet werden, bis die gewünschten sachlichen Mittel zur Bedürfnisbefriedigung hergestellt sind, und dann wäre Schluss mit der Arbeit. Und dann wäre Schluss mit der Reichtumsproduktion. Es braucht ja nicht mehr. Im Übrigen würde so eine vernünftige Organisation des Verhältnisses von Arbeit und Bedürfnis auch eine andere Kalkulation automatisch mit einschließen. Nämlich die Kalkulation, wie viel Aufwand, Arbeitsaufwand, man eigentlich einem bestimmten Bedürfnis, gesellschaftlichen Bedürfnis, widmen will. Da kann man durchaus mal kalkulieren, vernünftig kalkulieren, nach den Verhältnissen von Aufwand und Ertrag. Ist der Arbeitsaufwand bezogen auf den Ertrag, dieses Bedürfnis zu befriedigen, eigentlich vernünftig? Oder ist es vernünftiger, auf Arbeit zu verzichten? Diese Kalkulation wäre unter vernünftigen Verhältnissen allemal anzustellen. Wie gesagt, und wenn die Arbeit erledigt wäre, die es braucht, um alle Mittel der Bedürfnisbefriedigung herzustellen, was ist dann? Ja, dann geht es ans Konsumieren. Dann setzen die Bedürfnisse, deren wegen man arbeiten muss, im Vordergrund. Und es ist klar, dass es dafür eben kein permanentes Wachstum braucht. Dass es dafür nicht braucht, ist sogar noch Verharmlosung formuliert. Man muss sagen, es wäre geradezu ein Unfug, immer weiter für das Wachsen der Wirtschaft zu arbeiten, wenn doch alle gewünschten Mittel für den Lebensunterhalt und die gehobenen Bedürfnisse der Menschen hergestellt werden. Das heißt, nächster Schluss, es steht hier also unter dem Imperativ des Wachstums das Verhältnis von Arbeit und stofflichem Reichtum ganz generell auf dem Kopf. Es stimmt, ich zitiere mal aus einem Brief von Marx, es stimmt, dass jede Nation verrecken würde, die für ein Jahr, nicht nur für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellen würde. Das weiß jedes Kind, sagt er in seinem Buch. Es erfordern die verschiedenen Bedürfnismassen entsprechende Massen an Produkten. Und die erfordern verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. So hat er es nochmal, diesen schlichten Zusammenhang vernünftiger gesellschaftlicher Reproduktion ausgedrückt. Daraus folgt gerade nicht der Schluss, dass immer mehr und immer länger gearbeitet wird. Arbeit ist also, wo es um Wachstum geht, offensichtlich allein dem Zweck von permanentem Wachstum subsumiert. Arbeit ist diesem Zweck Wachstum subsumiert und nimmt nicht Maß an ermittelten gesellschaftlichen Bedürfnissen. Und dieses für sich, geht nachher noch im Einzelnen genauer drauf, dieses für sich, gerade wo das praktisch gültig gemacht wird, schon eine Verrücktheit. Wo immer mehr Wachstum, wo immer mehr wirtschaftliche Aktivität gefordert ist, da ist jede Organisation der Arbeit gleichgültig gegen den Sachverhalt der Arbeit darstellt. Gleichgültig gegen den Sachverhalt, dass Arbeit immer, immer unter allen ökonomischen Systemen nichts anderes ist als mit Mühsal und Anstrengung verbundene Erledigung von Notwendigkeiten. Nichts anderes als das ist Arbeit. mit Anstrengung und Mühsal verbundene Erledigung von Notwendigkeiten im Bereich des Produzierens, im Bereich des Ableistens von Diensten in allen möglichen Gesundheits- und sonstigen Wesen, im Bereich der Müllentsorgung oder bringt euch sonst was aus. Und weil das so ist, deshalb ist ganz klar, dieser ärgerliche Umstand, Arbeit als Notwendigkeit möglichst zu reduzieren. So zu reduzieren, dass mehr Zeit zur Verfügung steht, in der die Menschen sich ganz sich selbst, ihren Bedürfnissen, ihren Interessen, ihren Weiterentwicklung widmen können. Marx hat in dem Zusammenhang davon gesprochen, dass das einzig vernünftige Maß für gesellschaftlichen Reichtum die, wie er es im Grundrissen sagte, die disposable time, die freie Zeit, in der der Mensch ganz bei sich ist, ist. Das ist der einzig vernünftige Maß für Reichtum in der Gesellschaft, Arbeit zu reduzieren für die Bedürfnisbefriedigung, ohne dass die Bedürfnisse dabei zu kurz kommen, damit die Menschen sich den Bedürfnissen und ihren Interessen widmen. Wie auch immer im Einzelnen nun die Subsumption von Arbeit unter das Diktat Wachstum aussieht, wie gesagt, ich rede nachher noch drüber. Auf den Kopf gestellt ist auf jeden Fall das Verhältnis von Arbeit als notwendiger Mühsal und diesem Maß des Reichtums freier Zeit, disposable time. Die disposable time, die freie Zeit des Menschen für sich selber, ist dann notwendigerweise nur Abfallprodukt der Unterwerfung der Arbeit unter dem Imperativ des Wachstums. Unter vernünftigen Verhältnissen, ich habe es gesagt, wäre genau die Disposable Time das Maß aller Dinge des Wirtschaftens. Deswegen ist auch noch ein Schluss auf die Arbeitenden fällig, auf die Produzenten fällig. Die dauerhafte Subsumption von Arbeit unter Wachstum, unter welchen Verhältnissen geht das? Sie geschieht überhaupt nur dort, wo für die Arbeiten der Menschheit die dauerhaft eingerichtete Notwendigkeit existiert, sich permanent dieser Mühsal der Arbeit zu unterziehen. Und Knechte von immer mehr Wachstum sind die Produzenten, die Produzierenden nur dort, wo nicht sie die Verfügung über die Produkte ihrer Arbeit haben. Wo nicht sie als Produzenten im Besitz der Früchte ihrer Produktion sind, sondern wo, naja, der Schluss ist simpel, wo die Früchte der Arbeit anderen Privateigentümern eben zufallen. Es ist deswegen auch unter dem Diktat des Wachstums nicht vorstellbar, dass zum Beispiel Produzierende sagen, so, jetzt haben wir erstmal genug produziert, genug Klopapier oder genug Schnitzel oder genug Straßen, die Bedürfnisse der Gesellschaft sind erfüllt, jetzt wird erstmal Schluss gemacht mit der Arbeit. Jetzt geht freie Zeit an, jetzt geht es nur um uns, jetzt werden Klopapier, Straßen und ähnliches benutzt. Offensichtlich partizipieren sie hierzulande, wobei ich das nicht als ein Mitbild über den am von ihnen selbst produzierten Reichtum überhaupt nur so weit, dass sie ihren Knechtstatus, das heißt ihre Subsumption unter Wachstum, überhaupt ausfüllen, dauerhaft mehr oder weniger ausfüllen. Nur so weit partizipieren sie, denn aus Jux und Dollerei unterzieht sich keiner der Arbeit, die hierzulande Ausdruck der Unterwerfung der Arbeit unter Wachstum darstellt. Und noch ein weiterer Schutz, ein letzter Schutz, ist zu ziehen. Wenn das Wirtschaftswachstum die Produzenten zu seinen Knechten macht, bedeutet das nicht, auch das weiß man empirisch, dass alle notwendigerweise immer mehr arbeiten müssen. Dagegen sprechen die bekannten Arbeitslosenzahlen. Sie legen Zeugnis davon ab, dass dieses Knechtsdasein vermehrte Freizeit durchaus einschließt. Vermehrte Freizeit, die unter vernünftigen Verhältnissen das Maß für Reichtum ist, ist aber, auch da sage ich nichts Neues, für die Leute, die als Knechte des Wachstums arbeitslos werden, nichts gilt. Denn sie werden ja nicht aus ihrem Knechtsstatus für Wachstum entlassen, wenn der Betrieb sie aus seiner Belegschaft entlässt. Weniger arbeiten bedeutet für sie, dass sie noch weniger gegenüber Geld vermittelten Zugriff auf Lebensmittel haben und den brauchen sie erstens für sich und zweitens, weil sie dringend wieder Arbeit brauchen. Ein bekanntes Phänomen, das jedermann kennt, das jetzt als zwingende Konsequenz einer Produktionsweise erklärt ist, die sich immer mehr Wachstum zum Zweck setzt. Übrigens. Deswegen ist auch der allenthalben ertönende Ruf nach Arbeit. Genau genommen die Fortsetzung der Verrücktheit. Kein Rätsel mehr. Dabei braucht wirklich, um es nochmal so zu sagen, niemand Arbeit. Kein Mensch braucht Arbeit. Alle brauchen Früchte der Arbeit. Resultate ihrer Arbeit. Der unsinnige Ruf nach Arbeit, 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 wie glaube ich ein SPD-Plakat vor Jahren mal ist, macht diese Umkehrung des vernünftigen Verhältnisses noch einmal sehr auffällig. Also, wo Arbeit dem Zweck Wachstum subsumiert ist, wo die Arbeiter von den Früchten ihrer Arbeit getrennt, wird die Arbeit eigentlich Mittel für die Menschen, für die Produzenten notwendigerweise zum Zweck Wachstum innerhalb ihres Lebens. Lebenslang müssen sie sich bemühen, durch Arbeit wenigstens so viel von dem Reichtum, den sie selbst herstellen, sich anzueignen, dass sie genau dies weitermachen. All das ist bereits dem puren Imperativwachstum, der dieser Gesellschaft aufgedrückt ist, nicht nur theoretisch, sondern hat zu entnehmen. Da ist bislang schon einiges zusammengekommen. Es würde schon reichen, also mir würde es schon reichen, dem Wachstum der Wachstumsgesellschaft die Freundschaft aufzunehmen. Teil 2. Teil 3. Das ist der Hauptteil. Was soll denn eigentlich permanent wachsen? Was ist das, was da permanent wachsen? Vorweg, einfach mal die Statistik. Das nationale Wachstum und seine jährlichen Zuwachsraten werden, das ist kein Geheimnis, in quantitativen Größen ermittelt und zwar in Geld. In den letzten 20 Jahren bewegten sich die Zuwachsraten des Wachstums, Zahlen sind mal so und mal so, ist auch wurscht. Wie gesagt, in Raten bei ca. 2% und in absoluten Größen lag das Wachstum im Jahre 2007 bei 2.423 Milliarden, während es 1991 noch bei 1.534 Milliarden war. 2% im Durchschnitt Zuwachsraten hat, kann man leicht ausrechnen, nicht ganz die Verdopplung des Wachstums gebracht. So, Was wird da eigentlich gemessen?
Das BIP meinst du wahrscheinlich.
Bitte?
Du meinst nicht das Wachstum, sondern das BIP.
Ja, das ist eine Abteilung des Wachstums. Komme ich jetzt zu sprechen.
Du meinst nicht eine Verdopplung des Wachstums, sondern Verdopplung dessen, was gewachsen ist.
Also. Dessen, was gewachsen ist. Ja. So, was ist denn da? Was wird denn da wieder? Es gibt im Schnitt zwei Rechnungsarten, die will ich mal jeweils ein bisschen genauer durchgehen. Die erste Rechnungsart heißt Wachstum, das heißt mehr Output, immer mehr Güter und Dienstleistungen aller Art. Ich zitiere dort aus einem Wirtschaftslexikon. Mehr Output, immer mehr Güter und Dienstleistungen aller Art. Das ist natürlich absurd. Wie sollen sich verschiedene Güter, Pullover, Frischmilch, Kühlmittel, Leitungsrohre und so weiter zu einer Zahl aufaddieren? Qualitativ unterschiedliche Gebrauchswerte, Güter und Dienstleistungen lassen sich eben so nicht zusammenbringen. Das ist aber auch gar nicht gemeint. Gemeint ist in dieser Berechnung natürlich die Geldsumme, die aus der Veräußerung, aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen herausgekommen. Und das ist im Lexikon, das ich da zitiert habe, findet man übrigens häufiger, so selbstverständlich, dass es umstandslos den jährlichen Geldwert dieses Outputs mit der Summe der Gebrauchswerte gleichsetzt. Mit der Summe der Gebrauchswerte, die in der Bilanz allein als Mittel zur Geldaneignung vorkommen. Diese Lexikonverfasser, diese Wirtschaftswissenschaften scheinen so besessen zu sein von der Lüge, dass es Gebrauchswerte überhaupt nur als diese Dinger gibt, für die man Geld auf den Tisch legen muss, also als Ware, dass ihnen das eine glatt für das andere Geld gilt. Also, in Geld wird Wachstum gemessen. Der Imperativ des Wachstums heißt folglich, jedes Jahr soll über die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen eine immer größere Geldsumme erwirtschaften. Daran allein bemisst sich der Reichtum dieser Gesellschaft. Geld ist das einzige und darin zugleich maßlose Bedürfnis hierzulande. Geld, das selbst für sich kein einziges materiell-sachliches Bedürfnis bedient, ist in dieser Form der Reichtumsberechnung das oberste Bedürfnis. Ständig, Jahr für Jahr, soll deswegen aus einer bestimmten Geldsumme, ermittelt über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen, eine größere werden. Wachstum heißt, Gelderträge sollen ständig wachsende Gelderträge erbringen. Das heißt aber, erst der Schluss raus, ohne dass Güter und Dienstleistungen zu Geld gemacht werden, zählen sie in dieser Gesellschaft nichts. Und zwar alle. Die Güter, die als Mittel der Produktion zur Anwendung kommen, Maschinen etc., und die Güter, die in der privaten Konsumption vermittelt werden. Alle stehen gleichermaßen in der Wachstumsberechnung nur für ihren Veräußerungswert, wie es heißt, für ihren Geldwert. Und das bringt den nächsten Schluss. Das heißt nämlich, dass hierzulande dafür gesorgt sein muss, dass der gesamte Zugriff auf Güter und Dienstleistungen wirklich nur über Geld verläuft. Als alleiniger Zugriffsgrund, als alleiniges Verfügungsmittel über Gegenstände des Bedürfnisses und Dienste ist das Geld und sonst nichts. Es ist als dieses alleinige Zugriffsmittel auch vorgeschrieben und muss vorgeschrieben sein, weil sich umgekehrt die Produkte hierzulande, das ist ja der Gehalt des Wachstums, als geldwerte Produkte auf dem Markt bewähren müssen. Wenn sie sich nicht als geldwerte Produkte bewähren, taugen sie nicht für die Wachstumsbildung. Man kann an der Stelle deswegen auch eine euch bekannte, in Sozialkunden ausgebreitete, aber nicht nur dort, sondern auch in Wirtschaftswissenschaften ausgebreitete Ideologie über Geld zurückweisen. Geld heißt es dort immer, sei ein Mittel für die Leute, das allen für ihre Zwecke zur Verfügung hat, für ihre Zwecke an die Gegenstände ihres Bedarfs heranzukommen. Es ist nicht wahr. Das wäre jetzt nicht umgekehrt. Weil wachsender Geldreichtum der Zweck dieser Ökonomie wird vorgeschrieben, und übrigens per Staatsgewalt durchgesetzt, dass an Gegenstände des Bedarfs nur der kommt, der das Interesse des Verkäufers aus Waren Geld zu machen begeht. Das Geltendmachen des Bedürfnisses gibt für sich eben nichts. Und über das Mittel zu verfügen, das Geld als Mittel zu verfügen, hieße ja, dass ich in dem Maße, wie ich Bedürfnisse habe, über das Geld verfüge. Ein Maßstab, der offenkundig sich an sich selbst blamiert, warum kann ich gleich noch erklären. Übrigens, aus dieser Notwendigkeit, man braucht Geld, um an Gegenstände des Bedürfnisses heranzukommen, erklärt sich auch eine Verrücktheit, nämlich die, dass so viele Menschen, die überhaupt nicht über Betriebe und Unternehmungen oder Banken und sowas verfügen, dennoch den Geldvermehrungsimperativ für sich völlig in Ordnung finden, im Teil, ihn für sich zur Maßgabe ihres Geldverdienens haben, immer wieder Geld haben wollen. Warum ist das? Warum teilen ihn gerade diejenigen, die so Schwierigkeiten haben mit dem Geldverdienen? Ja, gerade deswegen. Ja, gerade deswegen, weil sie keine Sicherheit haben, auch in unsicheren Zeiten über das Zugriffsmittel, über das aufgezwungene Zugriffsmittel und Geld für Lebensmittel zu verfügen. Bei ihnen ist nämlich und bleibt das Geld, das ihnen aufgenötigte und zugleich, was Höhe und Dauer anbelangt, gerade nicht in ihrer Hand liegende Mittel, in Anführungszeichen, für Lebensmittel. Weil sie als Produzenten, als die Produzierenden des sachlichen Reichtums keinen Zugriff auf diese Produkte haben, weil periodisch sogar sie vom vorgeschriebenen Zugriffsmittel ausgeschlossen werden, entlassen werden. Gerade deswegen müssen sie versuchen, immer mehr zu verdienen, immer mehr Geld zu haben, als sie aktuell verbrauchen können. Der Ausgangspunkt ist also in dem Fall schlichte Not. Und wie diese Not dann den Privatimperativ der kleinen Leute immer mehr verdienen, aussehen lässt, weiß man auch. In der Regel geht es nicht so, dass sie zum Unternehmer gehen und sagen, ich brauche mehr Geld und dann gibt es ihn, sondern in der Regel ist es mehr verdienen. Nur negativ erfüllbar ist man nämlich immer mehr von dem, was man verdient, zurücklegt. Sparen. Also im Imperativ, ich brauche für schlechte Zeiten etwas, dadurch für sich wahrmacht, indem man von dem ohnehin knappen Verdienst noch was abzwackt und für schlechte Zeiten zurücklegt. Geldmangel, Not diktiert hier den Zugriff zu einem Imperativ, immer mehr Geld verdienen, der sachlich, wie gesagt, was ganz anderes ist. Faust, am Geld hängt, zum Geld drängt doch alles. Bislang waren wir vornehmlich bei denen, die am Geld hängen, jetzt gehen wir zu denen, die zum Geld drängen. Unternehmer heißen sie. Für die gilt einiges von dem, was ich gesagt habe, spiegelbildlich. Für die sind nämlich die produzierten Gütermittel um ihren besonderen Gelderwerb nachzugeben. Deswegen nimmt ihre Güterproduktion auch nicht Maß am gesellschaftlichen Bedarf. Sie würden sich vielmehr umgekehrt wünschen. Es kommt eine erste Paradoxie, dass die Leute unabhängig von ihrem faktischen Bedürfnis an Gütern des täglichen Bedarfs immer mehr von produzierten Waren einkaufen. Die Kapitalisten, die immer mehr Geld durch den Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen erzielen, leiden geradezu daran, dass die Bedürfnisse der Leute endlich sind, nicht maßlos sind. Nicht so maßlos wie ihr Interesse am Geld. Und sie leiden zugleich, um das zu ergänzen, natürlich zweitens daran, dass die Leute nicht zugleich endlos über Geldmittel, Kaufkraft heißt das, verfügen. Dieses doppelte Leiden der Kapitalisten, Leiden in Anführungszeichen, das erste Leiden ist übrigens, das zweite Leiden ist übrigens ausgemacht. Bringt eine Reihe von Umgangsweisen hervor, die, wenn man sie kurz anspricht, noch einmal die Unvernunft des gesamten Verhältnisses offenbaren. Zwar lässt sich für Unternehmer an der Endlichkeit des Bedürfnisses ihrer Kundschaft nichts ändern. Satt ist satt. Aber es lassen sich zwar nicht unendliche, aber ständig neue Bedürfnisse zum Teil der abstrusesten Art wecken. Jedes Jahr ein neues Handy. Und das wird auch hier bekannt sein, man braucht nicht ein Fahrrad, sondern man braucht mindestens 4, das Klapprad ist noch nicht mal mitgerechnet. Das zweite Leiden, das hausgemachte Leiden an sehr endlicher Verfügung über Kaufmittel, wird natürlich auch nicht aufgehoben. Wie auch? An die Stelle der Ausstattung der Arbeitskräfte mit vollen Portemonnaies tritt zum einen die Massenproduktion billigster Lebensmittel, die ihren Namen manchmal gar nicht verdienen, und zum zweiten der Konsumentenkredit. Das heißt, zwei neue Geschäftszweige nehmen sich dieses Leidens an, machen daraus ihren Beitrag zum Wachstum, nicht gerade zum Nutzen der Menschen, mit denen die Mangel an der Welt nicht weiter verfügen. Ich fasse das erstmal zusammen. Der Inbegriff des Reichtums unter dem Imperativ Wachstum heißt Geld. Geld, das in doppelter Hinsicht als Reichtum abstrakter Reichtum ist, wie es Marx. In seiner Qualität ist dieser Reichtum Geld gleichgültig, bis rücksichtslos gegenüber der Gebrauchsgestalt der Waren, weil sie eben nur als Verkörperung von Geldwert sehen. Und in ihrer Quantität sind sie gleichfalls gleichgültig, ist rücksichtslos gegen die Bedürfnisse der Produzenten des aktiven Reichtums. Wegen des Geldinteresses zählt eben überhaupt nur das mit Geld ausgestattete Bedürfnis. Jedes Bedürfnis findet also am Geld, an der Kaufkraft ihre Schranke und wird deshalb wegen des Geldinteresses der Unternehmer zugleich immer als schrankenloses Bedürfnis unterstellt und gewünscht. Es gibt eine schöne Stelle von Marx am Ende des ersten Kapitels, wo er diese Verrücktheit nochmal so zusammenfasst. Er sagt, da könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag die Menschen interessieren. Er kommt uns, den Waren, aber nicht als dienlich zu. Was uns dienlich zukommt, ist unser Geldwert, unser eigener Verkehr als Waren zu weisen. So, das ist der zentrale Gedanke über das, was da eigentlich in der ersten Rechnungsweise gibt noch eine zweite Rechnungsweise, in der das Wirtschaftswachstum als die Summe aller Einkommen finanziert wird. Die beiden sich miteinander verhalten, will ich jetzt gar nicht thematisieren. Ich zitiere: Die Summe des Werts, Wachstum ist die Summe des Werts des von allen Bewohnern eines Staats im Jahr bezogenen Einkommens. Arbeitnehmereinkommen, Unternehmereinkommen, Vermögenseinkommen. Das ist zweite Rechnung von Wachstum. Was heißt der Imperativ Wachstum hier? Der Imperativ Wachstum bezogen auf diese Rechnungsweise heißt, alle Einkommen sollen immer weiter wachsen. Und nur, da muss man folgern, wenn die Summe aller Einkommen eines Jahres größer ist als die Summe im Vorjahr.
Ich hole mir jetzt meine Wurst, ohne Geld.
Danke. Also man könnte folgern, wenn die Summe aller Einkommen eines Jahres größer ist als die Summe der Einkommen vom Vorjahr, dann ist Wachstum, hat es Wachstum gegeben. Wenn man diesen Imperativ der zweiten Bilanzrechnung beim Wort nimmt, dann könnte man auch den Zahlern von Einkommen einfach zurufen, zahlt einfach mehr, zahlt an diejenigen, die ihr beschäftigt, einfach mehr, dann ist das Wachstum größer und obendrein euer Leiden, euer zweites Leiden und vielen Dank Kaufkraft vor. Was gefehlt, so geht es nicht zu. Es geht eben nicht darum, in dieser Rechnungsweise des Wachstums, dass alle einzelnen Einkommenssorten für sich wachsen sollen. Das ist gar nicht der Witz. In der Summe sollen sie wachsen. Und wachsen sollen sie ja darüber, dass Unternehmer Einkommen oder Vermögenseinkommen wachsen, und zwar gerade wachsen über die eben in der ersten Bilanz besprochenen Veräußerungsgewinne. Und damit die wachsen, dürfen natürlich bestimmte Einkommen gerade nicht wachsen. Wie gesagt, wenn die wachsen würden, die Einkommen der Beschäftigten, in dem Unternehmen die Gewinnmaschinen sind, dann würden sie ja gerade die Einkommen der Unternehmer auffressen. Also die Einkommen aus, wie es heißt, unselbstständiger Arbeit, die auch in der Einkommensbilanz zum Wachstum zusammengezählt werden, dürfen gerade nicht ständig wachsen. Ein hübscher Widerspruch könnte man meinen zu dem Wachstumsimperativ. Und doch ist das gerade der ganze Witz am Wachstum. Damit die Summe, das kommt jetzt raus, damit die Summe der Einkommen wächst, müssen also einige Einkommen, nicht gerade wenige, schrumpfen. Und schrumpfen müssen die, es sind die Lohneinkommen, damit die Unternehmereinkommen wachsen. Das heißt, ein Wachstum insgesamt, ein nationales Wachstum insgesamt, kommt überhaupt nur raus, wenn die Einkommen der Unternehmer schneller wachsen, als wie sie die Einkommen der arbeitenden Menschheit schrumpfen lassen. Nur dann kommt Wachstum nach dieser Rechnungsart raus. Es darf also nur das Interesse der Einklasse von Einkommensbeziehern aufgehen, wenn Wachstum als Summe aller Einkommen stattfinden soll. Wenn also Wachstum als Indikator für nationales Wohlgenommen oder gar, wie ich am Anfang gesagt habe, mit Allgemeinwohl gleichgesetzt wird, dann heißt das jetzt klipp und klar, dieses Allgemeinwohl buchstabiert sich als das Wachsen der Einkommen der Klasse der Unternehmer und der Vermögen, der Besitzer von Vermögen. Also Allgemeinwohl ist dann identisch mit dem Wachsen der Einkommen der Klasse der Unternehmer nach dieser notwendigen Berechnungen. Alle anderen Einkommensinteressen rangieren dann dahinter oder als Schranke. Auf jeden Fall als Interessen, die im Verhältnis zu den mit dem Allgemeinwohl gleichgesetzten Einkommensinteressen nur partikulares, besonderes zu vernachlässigen des Interesses. Sie haben als Einkommen nur so weit und nur in der Höhe, auch als Gesamtsumme, nur in der Höhe eine Bedeutung, wie Sie sich, also diese Lohneinkommen, als Mittel für die Steigerung der Unternehmereinkommen gewähren. Nur in diesem funktionellen Verhältnis. Kleiner Exkurs zu einer Ideologie auch an der Stelle. Die Identität von Wachstum und Allgemeinwohl wird häufig gleichgesetzt mit der Vorstellung, wir alle in dieser Nation schaffen doch gemeinsam an dem großen Gemeinschaftswerk, das nationales Wohl oder nationaler Reichtum heißt und das sich in Wachstum zieht. Und an dem nachher dann alle partizipieren. Das Gegenteil, so habe ich Ihnen nachgewiesen, ist mit Wachstum tatsächlich gemeint. Und passiert mit Wachstum. Soweit die beiden Rechnungsarten, zu denen ich jetzt noch drei Ergänzungen habe. Erste Ergänzung. Damit das Wachstum ständig steigt, ist es natürlich nötig, dass das Unternehmereinkommen, auf das es so ankommt, in ganz bestimmter Weise verwendet wird. Nämlich in wachstumsdienlicher Weise verwendet wird. Das heißt, das, was Lohnempfänger mit Einkommen machen, dass sie anstellen, wozu das Einkommen bei Lohnempfängern taugt, nämlich es einfach zu konsumieren, das kommt und darf für Unternehmereinkommen nicht in Frage kommen. Den ganzen Gewinn, so heißt das solcher, einfach zu verkonsumieren in Luxusautos, Villen, Diamanten und sowas, kenne ich da nicht aus, das wäre wenig produktiv, wenig wachstumsförderlich. Das wäre, so kann man nachlesen, bloß konsumtiv. Das bloß ist keine Zutat von mir, sondern das ist der Klang, den die Konsumtion in diesem Zusammenhang hat. Geradezu verächtlich. Verächtlichen Beiklang hat die Konsumtion. Bloß konsumtiv. Einfach das Einkommen nur nutzen, damit man seine kleinen oder größeren Bedürfnisse befriedigt. Das ist wenig tauglich für den imperativen Wachstum. Dafür muss Einkommen schon investiert werden. Nicht konsumiert werden, sondern investiert werden. Und das heißt für die Zwecke der Erwirtschaftung weiteren Wachstums eingesetzt werden. Wachstumstaugliche Verwendung von Einkommen ist also Reinvestition der Einkommen, Reinvestition des Gewinns. Gewinn hat schlicht eingesetzt zu werden, damit mehr Gewinn gemacht wird. Das deutet zwangsläufig auf den Imperativ des Wachstums. Der Maßstab des Wachstums, dem Unternehmer folgen, bringt es also zu dem Zirkel, der das Geschäft aller kapitalistischen Unternehmer ausdrückt. Gewinnerwirtschaftung, Wiederverwendung des damit erzielten Einkommens zur erneuten Gewinnerwirtschaftung und so weiter. Allein darum, allein um diese Operation, die in ihrer Zirkularität dem Prinzip des Wachstums entspricht, ist absurd. Absurd illustriert durch Folgendes. Nicht einmal Reproduktion der Unternehmen auf gleicher Stufenleiter, einfache Reproduktion nennt. Einfach nur den Stand der Produktion erhalten, kaputte Maschinen ersetzen, genauso viel zu produzieren wie vorher. Eine Operation übrigens, die unter vernünftigen Verhältnissen auch absurd wäre. Warum soll man eine Produktion auf den Stand, den sie hat, erhalten, wenn sie dort ihren Dienst fürs Bedürfnis getan hat? Absurd. Unter den Bedingungen des Wachstums ist aber einfache Reproduktion nicht denkbar. Nicht erlaubt. Nicht mit dem kapitalistischen Unternehmenszweck vereinbar. Kapitalistische Unternehmen werden entweder als diese zirkulären Selbstzweckmaschinen betrieben, oder sie haben eine Ökonomie, die ihren Reichtum als Geldwachstum bilanziert, keine Existenzberechtigung. Man sollte an der Stelle keine Sorge haben um den Konsum der Unternehmer. Der ist selbst in der Gestalt des Luxuskonsums in kapitalistischen Unternehmen größer und zumal allemal Abfallprodukt des ganzen Zirkus. Mein zweiter Name. Der Grund für diese Unternehmen als zirkelhafte Selbstzweckmaschinen liegt in dem Maß des Reichtums selbst, liegt im Geld. Geld als Zweck ist seiner Natur nach maßlos. Wann hat denn bitteschön der Unternehmer seinen Zweck erreicht? Bei 10% Steigerung, 100%, 500% Steigerung des Gewinns? Es gibt bei Geld kein Genug. Es gibt nicht den Standpunkt des Unternehmers, der verdichtet sich. 5 Millionen reichen mir, wenn ich einen größeren Gewinn mache, dann verteile ich den an die Belegschaft. Die sollen ja auch was davon haben. Völlig unverträglicher Standpunkt mit der ökonomischen Logik der eingerichteten Selbstzweckmaschine. Und wieder ein kleiner Exkurs. Gier. Es verhält sich mit der Gier von Unternehmern und Managern deswegen auch etwas anders als heute überall in den falschen Klagen an Finanzmanager zu lesen. Gier will ich überhaupt nicht dementieren. Sie ist allerdings nicht die subjektive Eigenschaft der Menschen, die es in den Schaltstellen der kapitalistischen Unternehmen gespürt. Sie ist vielmehr Teil ihrer Berufsqualifikation. Gehört zu ihnen als Charaktermasken dieser Selbstzweckmaschinen dazu. Sie dürfen an diesen Schaltstellen den Hals nicht vollkriegen. Also, nicht die Gier von Menschen macht aus Unternehmen Geldvermehrungseinrichtungen, sondern umgekehrt verhält es sich, wer diese Unternehmen führen will, muss ein Gierschutz sein. Ende des Exkurses. Dieser Zirkel der Selbstzweckmaschine kapitalistisches Unternehmen, die durch den Zweck Geld wie ein Sachzwang funktioniert, erfahren die Unternehmer durch die Konkurrenz unmittelbar. Dieser Sachzwang wird durch die Konkurrenz selbst durchgesetzt. Was ist das eigentlich, Konkurrenz? Konkurrenz ist nichts anderes, als dass dem Unternehmer seine eigene Kraft, sein eigenes Interesse in die Gestalt anderer Privatunternehmer entgegentritt. Es verhält sich ja nun mal so, dass alle Unternehmen wachsen wollen, aber natürlich nicht auf die Weise, dass sie ihre Produktion zusammenlegen und dann die Ergebnisse des Wachstums agieren. Sie betreiben denn ihre Gewinnmaschinerie als Privatproduzenten. Und deshalb bleibt es nicht aus, wichtiger Schluss, dass das Wachstum eines jeden Unternehmens immer gegen alle anderen Unternehmen geht. Und zwar deswegen, weil die einfach dasselbe wollen wie ihr. Wie gesagt, ihr eigenes Interesse tritt in die Gestalt der anderen Privatproduzenten entgegen. Sie wollen ihre Produkte gegen Geld vergrößern, Gewinne kassieren und wieder reinvestieren, um vermehrten Gewinn zu kassieren. Das Wachstum des einen Unternehmers ist also zwangsläufig immer die Bestreitung des Wachstums des anderen Unternehmers. Jede Schonung des Konkurrenten, jeder Gewinnstillstand würde für das Unternehmen Rückschritt mindestens Rückschritt bedeuten. Jeder Unternehmer will, muss Gewinne machen auf Kosten der Konkurrenten, die sich die Kaufkraft wegschnappen wollen. Es ist nun mal so, dass der eine an Kaufkraft auf dem Markt abkassiert, kann nicht zugleich die Konkurrenz abkassieren. Das ist aber bloß die eine Seite der Konkurrenz. Konkurrenz hat auch eine zweite Seite. Der Gegensatz der Unternehmer setzt paradoxerweise zugleich ihre Abhängigkeit voneinander voraus. Das heißt, jedes Wachstum eines Unternehmers, zum Beispiel eines Unternehmers, der Maschinen erstellt, setzt Wachstum an anderer Stelle, nämlich bei denjenigen, die die Maschinen kaufen, voraus. Der Abnehmer kauft eine neue Maschine, investiert seinen Gewinn, also sein Wachstum, in diese neuen Maschinen, um mehr davon zu machen. Nichts anderes als das heißt es, der Gegensatz enthält zugleich die Abhängigkeit der Unternehmer voneinander. Jedes Wachstum eines Betriebs, das Lebensmittel, genau dasselbe, setzt Wachstum an Kaufkraft für seine Produkte voraus. Ob das immer gegeben ist, diese Voraussetzung, ist eine andere Frage. Und das ist das Verrückte an diesem Zirkel des Gewinnemachens fürs Gewinnemachen. Alle Betriebe bestreiten sich als Privatproduzenten ihr Wachstum und sind zugleich für ihr Wachstum in der Konkurrenz, auf das Wachstum der Konkurrenz angewiesen. So ist es. Was das im Endeffekt für das Wachstum bedeutet, lässt sich folgendermaßen klarstellen. Es spielt sich also innerhalb der Klasse der Eigentümer etwas Ähnliches ab, wie ich es vorhin charakterisiert habe, was sich zwischen den Klassen von Unternehmern und Arbeitern befindet. Etwas Ähnliches. Auch hier wäre es eine dem Wachstumsimperativ widersprechende Logik, sich vorzustellen, dass alle Unternehmer zugleich immer ordentlich Gewinne machen und sich dann alle schwarzen Zahlen zum Wachstum auferlegen. Das verhält sich anders. Nationaler Reichtum im Kapitalismus wächst nur. Daran habe ich mit dem Vergleich eben erinnern wollen. Wenn die Gewinne der Sieger in der Konkurrenz die Verluste der Verlierer nicht nur ausgleichen, sondern übersteigen. Nächste Paradoxie des Wachstums. Wachstum rechnet auch hier notwendigerweise mit Verlusten. Wachstum geht also nicht nur mit permanentem Angriff auf den Lebensunterhalt und die Lebensbedürfnisse der Arbeiter einher. Wachstum schließt immer auch ein, dass Unternehmen Verluste machen oder gar als Gewinnmaschinen aus der Konkurrenz aussortiert werden, ihnen erscheitern. Dann sind bekanntlich die Industrieruinen zu besichtigen, verrottende Maschinen und Gebäude, die nicht etwa deswegen stillgelegt werden, nochmal die anderen Worte, weil sie verbraucht oder nicht mehr für vernünftige Produktion gebraucht werden, sondern weil sie am Maßstab des Gewinnmachens fürs Gewinnmachen gescheitert sind. Das sind die Industrieruinen gewesen in der ehemaligen DDR, die der Kohl als grüne Landschaften verkauft wurde. Und die lebendigen Industrieruinen, die finden sich dann bei den Arbeitsämtern ein. Und das sind bekanntlich die Menschen mit viel freier Zeit und ohne Mittel, diese freie Zeit gescheit zu nutzen. Sie vermehren die Armutsschichten der unabhängigen Volkszeit. Meine letzte, denke ich. Die Konkurrenz der Privatunternehmer, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ganz in meiner Einleitung zum ideologischen Verlauf darüber, dass eine Steigerung der Produktivkraft der Arbeit immer weniger Zeit, das heißt Kosten pro Produkt, aufgewendet wird, immer mehr kostspielige Arbeit eingespart wird, um das produzierte Zeug möglichst günstiger als die Konkurrenz verkaufen. Darin steckt die nächste Schönheit dieses Imperativs Wachstum. Schönheit, nein, nicht Schönheit, echt. Wenn nämlich zwecks Produktionskosten ersparen, immer weniger Zeit pro Produkt aufgewandt wird, neue Maschinen, Automaten, Straßen und so weiter und so fort, dann machen Belegschaften Erfahrung mit Rationalisierung, mit der Einsparung von Arbeitszeit, werden kostspielige Arbeiter eingespart. Darauf will ich aber gar nicht nochmal verweisen. Ich will etwas anderes verweisen. Dies andere ist Steigerung der Produktivkraft, mehr Produktion pro Zeit, heißt zugleich immer mehr Produkte müssen abgesetzt werden. Mit dem Interesse an Verbilligung ihrer Produktion und sich in der Konkurrenz durchzusetzen, wächst zugleich der Zwang, größere Massen von Produkt auf dem Markt in Wert zu verwandeln. Wohlgemerkt, die größere Masse an stofflichem Reichtum, um die es dann geht, ist nicht das Ergebnis eines gewachsenen Bedürfnisses nach dem Produkt. Im Gegenteil, nicht, wo ich schon gesagt habe, ängstlich die Trend von und rücksichtslos gegen vorhandene Bedürfnisse. Natürlich auch immer rücksichtslos gegen die Aufwertung der Bedürfnisse gekauft hat, geschieht die Vermehrung dieses berühmten Autos. Die ist nichts anderes als das Resultat dieses Sachzwangs gegen einzusetzen und zu vermehren. Das heißt, Wachstum schließt Folgendes ein. Wenn alle Unternehmen immer mehr Waren abzusetzen haben, dann produzieren sie alle gemeinsam einen Überfluss an Gütern, den sie, nächste Paradoxie, gerade als Mangel bemerken. Sie produzieren einen Überfluss, den sie als Mangel bemerken. Sie werden ihren Kram nicht mehr voll oder gar nicht los, machen also keinen Schnitt. Es ist also ein zu viel an brauchbarem Zeug unter dem imperativen Wachstum produziert haben, man beachtet zu viel an sachlichem Reichtum, als dass es im Wachstum weitergehen könnte. Der Widerspruch, demzufolge das Interesse an vermehrter Veräußerungsgewinne, die Endlichkeit der Bedürfnisse als Mangel entdeckt, wird hier auf eine neue Etage, auf eine neue Ebene gehoben. Systematisch produzierter Überfluss, Überakkumulation heißt es im Kapital, wird als allgemeine Krise des Wachstums registriert. Wohlgemerkt, ich bin jetzt nicht mehr bei den Konkurrenzverlierern, sondern ich bin bei der allgemeinen Krise, in der diese Paradoxie so unmittelbar evident wird. Übrigens darauf, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, gibt es dann auch, erkennt sich diese Koexistenz eines Überflusses an brauchbaren Gütern auf der einen Seite und nur auf der anderen Seite. Und der Wachstumslogik folgend, wird mit dieser Paradoxie Überfluss wird als Mangel registriert, verfahren. Der Überflussmangel wird beseitigt. Wie beseitigt man den? Man sieht ihn kapitalistisch aus dem Verkehr. Man wertet ihn, man vernichtet ihn, man beseitigt ihn, auch alles bekannt. Das heißt, die Produktion wird runtergefahren, Betriebe werden stillgelegt, Ware werden auf halbe Meterkurier, eine halbe Seite mit den überfüllten Stellplätzen für die nicht verkauften Autos in dem Hafen, Leute auf halbe und so weiter. Alles kennt man. Weil Produktionsmittel, weil Lebensmittel für das Wachstum zu viel sind, werden sie kapitalistisch sachgerecht entsorgt. Als Gebrauchsgüter aus dem Verkehr gezogen, das heißt systematisch daran gehindert, noch irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Als Arbeitskräfte von Arbeit freigesetzt, werden von Arbeit freigesetzt, was ihrer Lebensqualität und ihren Wiederverkaufseigenschaften natürlich auch nicht. Soweit mein dritter Teil, jetzt noch kurz zum vierten Teil, Wachstum als Nationalität. Alle Gewinnmaschinen, von denen ich im zweiten, im dritten Teil geredet habe, müssen wachsen, um zu bestehen, müssen akkumulieren. Und dennoch ist das Wachstum, das nationale Wachstum, überhaupt nicht Ihr Anliegen. Es ist überhaupt nicht das Anliegen der Unternehmer. Ihr Anliegen als Privatproduzenten ist es vielmehr, Ihren privat kassierten Gewinn zu mehren, Ihr privates Kapital zu vermehren. Das der anderen KW-Unternehmer zu vermehren, ist nicht bekanntlich Ihr Anliegen. Der Schluss, der sich da aufdrängt aus dieser Feststellung, ist ganz einfach: an nationalem Reichtum, an nationalem Wachstum hat nur der Staat ein positives Interesse. Und das nicht nur als Buchhalter des Reichtums. Die nationale Wachstumsbilanz ist zugleich für ihn die Grundlage seines Reichtums, des Staatsreichtums. An Gewinnen und Einkommen bereichert der Staat sich bekanntlich bei Steuern und Schulden, weil er andere Reichtumsquellen nicht hat. Mit seinem Haushalt ist er auf Resultate des Wachstums angewiesen. An ihm hängt die Beschaffung aller Mittel, mit denen er nach innen und außen seine Souveränität ausübt. Aus ihm bezieht er alle Mittel für alle Abteilungen seiner Politik. Wachstum ist also, deswegen habe ich gesagt, wesentlich mehr als nur eine Buchhaltung oder eine Bilanz, das Fundament seiner Souveränität. Und die Politik, die er mit den aus dem Wachstum entnommenen Mitteln betreibt, das mache ich jetzt mal nur als Behauptung, die Durchführung davon kann man nicht einfach geben. Im Gegenstandpunkt über den Staatshaushalt nachlesen, ich habe jetzt die Nummer nicht. Hier sind wir noch. Die Politik, die er mit den Mitteln betreibt, läuft insgesamt, da kann man nachlesen, durch alle Ressorts der Politik hindurch, auch wiederum auf nichts anderes hinaus, als erneut nationales Wirtschaftswachstum zu fördern. Nur ganz kurz ein paar Stichworte. Nicht nur stattet er seine Geschäftswerte mit Geld aus, er erstattet den Betrieben Kosten in vielen Bereichen, Forschung ist nur einer. Er sorgt mit Infrastruktur für optimale Bedingungen für Transport und anderes. Und er schafft vor allen Dingen und nicht zuletzt ein nützliches Staatsvolk. Und er kümmert sich darum, dass das Volk in allen Abteilungen der vorgefundenen Berufshierarchie seinen Beitrag zum Wachstum leistet und sorgt dabei nicht zuletzt auch dafür, dass vor allen Dingen die Arbeitnehmerabteilungen seines Volkes nicht auf die Idee kommen, ihre Lebensbedürfnisse über den Dienst zu stellen, um den Wachstum leisten wollen. Dafür gibt es übrigens nicht zuletzt auch die Gewerkschaft. Kurz, seine Wirtschaftspolitik ist Wachstumspolitik. Land und Leute unterwirft er in allen Abteilungen seiner Politik diesen Imperativ: Wachstum. Alles, was die Gesellschaft ausmacht, alles, was als Reichtumsquelle benutzbar ist, wird auf seinen Beitrag zum Wachstum begutachtet und entsprechend eingerechnet. Da fallen ganz neue Bereiche an. Nur ganz kurz angedeutet, ganze Abteilungen, die vorher in früheren Zeiten noch reine Staatsangelegenheiten waren, werden privatisiert, und Privatisierung heißt nichts anderes, werden als Wachstumsbeitragsmaschinerie entdeckt und eingerichtet. Ganze Abteilungen des Sozialstaats genauso werden privatisiert, Versicherungen, Gesundheitswesen und so weiter. Das heißt, diese Wachstumspolitik des Staates betreibt sich ebenfalls in einem Zirkel heraus. In einem staatlich gewollten und recht streng beachteten Zirkel. Alle Mittel seiner Wachstumspolitik bemüht sich der Staat, gelungenem Wachstum zu entnehmen. Wie gesagt, die Steuern, die er per Zwang kassiert, niemand ist aufgerufen, freiwillig zu zahlen, sind Abzug von Verdienten. Und auch die Schulden, die er macht, folgen dieser Logik. Er leiht sich von Geldverdienern Geld. Er leiht sich Geld von Leuten, die Geld verdient haben und darin ein Geschäft betreiben. Warum ist das so? Warum, die Frage ist berechtigt, warum unterwirft sich der Staat, der doch das Gewaltmonopol hat, der doch die Herrschaft über Gesellschaft hat, dieser Wachstumslogik? Macht sich so zum Diener, zum nicht uneigennützigen Diener des Wachstums. Die Frage ist deswegen berechtigt, weil der Staat eben nicht nur der Monopolist der Gewalt ist, sondern auch der Herr des Geldes ist. Alles umlaufende Geld hierzulande trägt seinen Stempel, entstammt seinen Gelddruckmaschinen, zum Beispiel denen der EZB. Und jedermann muss dieses Geld mit seinem Stempel auch als das gültige Geld akzeptieren. Ich hoffe, der Großmensch hat das richtige Geld dabei. Das enthält schon einen Widerspruch, den man aufklären muss. Wie gesagt, darin steckt ein kleiner Widerspruch. In dieser Unterwerfung unter das Wachstum in der Beschaffung von Geld, obwohl er doch andere Möglichkeiten hätte. Vielleicht könnte er doch auch seine Gelddruckmaschine einfach anwerfen und alles, was er braucht, bezahlen mit dem gerade gedruckten Zwischenzeug auf der Maschine. Ja, er könnte sich sogar diesen Umweg noch sparen und gleich per Gewalt requirieren, was er so an Schulen und Panzern und Büromöbeln und Kanzleramtssitzen braucht. Stattdessen macht er es anders. Er kassiert einerseits per Zwangsgesetz von seinen Bürgern Steuern, um dann brav nach den Regeln des Marktes. Einerseits setzt er seinen Zwang ein. Hey, ihr müsst zahlen. Überlasst es euch nicht. Und andererseits knüpft man das Kassierte dann ganz brav nach den Regeln des Marktes und alles, was er braucht für seine staatlichen Belange, zahlt er. Klar, er könnte, wenn er wollte, aber in normalen Zeiten will er nicht. Ist auch anders machen. Er könnte, wenn er wollte, auch einfach seine Gelddruckmaschine anwerfen. Er könnte, wenn er wollte, auch per Gewalt schlicht die Sachen, die er braucht, die Staat zu gebrauchen. Er will aber, wie ich gesagt habe, in normalen Zeiten. Er will nämlich damit was erreichen. Das ist die Auflösung dieses Widerspruchs. Er will nämlich umgekehrt mit dem fiskalischen Zugriff zugleich alle steuerpflichtigen Bürger festlegen. Und zwar aufs Geldverdienen festlegen. Schafft Einkommen heißt der Imperativ, den er mit den Steuerzwang hier setzt. Schafft Vermögen, sagt er dann. Er legt seine Bürger also darauf fest, einen Beitrag zum Wachstum zu leisten und an dessen Erfolg bedient er sich dann wiederum für die Vermehrung des Wachstums. Das ist der zentrale Inhalt staatlicher Politik, den ich damit in dieser Paradoxie gekennzeichnet habe. Bei den Staatsschulden ist es übrigens dasselbe, nicht nur bei den Steuern. Ich habe schon angedeutet, er verpflichtet sich seinen Gläubigern nach allen Regeln des Geschäfts dann das Geld zurückzuzahlen mit Zins. Übrigens kann man mit den Sachen auch noch mit den Staatsschulden, auch noch Finanzoperationen, Bankkurbeln, die dann wiederum als Wachstum bilanziert werden, will ich aber nicht erklären. Wenn man das ist, hinreichend so nicht erklärt worden. Aber auch die ganz normale Versorgung der Gesellschaft mit Geld. Eben hatte ich die beiden Abteilungen der staatlichen Beschaffung von Geld. Es gibt ja noch die Abteilung der staatlichen Versorgung der Gesellschaft mit Geld. Die über Banken läuft, nimmt Maß an dieser Wachstumslogik. Banken haben Zugriff auf Staatsgeld der Nationalbank, müssen dafür aber als Bank Privatverdientes oder andere Sicherheiten hinterlegen und werden dann aufgefordert, mit den Berliner Wachstumspolitik anzukurbeln. Entweder im eigenen Bereich, in ihrem Finanzbereich, oder über Kredit in den industriellen Bereich. Kurz, weil es den Staat aufs Wachstum seiner kapitalistischen Ökonomie ankommt, verpflichtet er sich selbst in all seinen Gelddingen, Abteilung Geldbeschaffung und Versorgung der Gesellschaft mit Geld, aufs Wachstum und macht dies zugleich seinen Bürgern zur Pflicht, wobei einige solche Verpflichtungen auch gar nicht nötig haben. Gedrucktes Geld, was frisch aus den Pressen kommt, kann er zwar in der Gesellschaft als das allgemeingültige Zahlungsmittel verordnen, und es tut er auch, aber zufrieden ist er mit diesen seinen Geldschöpfungen überhaupt erst, wenn das gedruckte Geld sich tatsächlich als Mittel des Wachstums bewährt, wenn es sich für Geldvermehrung bewährt. Erst dann ist er mit seinen Schöpfungen so richtig zufrieden. Diese Selbst- und Gesellschaftsverpflichtung auf das Prinzip des Geldwachstums befolgt er nicht nur, wo er laufendes Wachstum fördert, sondern auch, wo er stockendes Wachstum, also Krise, wie ich so genannt habe, anbringt. Das will ich jetzt nicht weiter, weiter ausführen, weil die Zeit schon vorgeschritten ist. Wie das geht, kann man auch in Publikationen mit dem Standpunkt nach. Was ich noch erklären will, ist folgendes. Ich habe eben behauptet, in normalen Zeiten verpflichtet er sich auf diese Abhängigkeit. Er kennt allerdings auch, der Staat, nationale Umstände und Lagen, in denen er sich von dieser Selbstverpflichtung auf wachstumskonforme, auf systemkonforme Geldpolitik befreit, sich dabei Ausnahmen wird. Immer dann nämlich, wenn sein Wachstum mal nicht nur stockt, sondern aus sich heraus sehr prinzipiell in Not geraten ist. Oder, zweiter Fall, wenn er auf dem Weltmarkt seine Hoheit über seine eigenen nationalen ökonomischen Existenzbedingungen von fremden Mächten mal angegriffen sieht. Diesen beiden Notständen fasse ich mal zusammen. Kennt er Ausnahmen? Dann und zurzeit diagnostiziert der Staat bei sich und weltweit einen Notstand der ersten Art. Dann ist ihm sein Wachstum, das Wiederankurbeln des Wachstums, die Wiederherstellung von normalen kapitalistischen Geschäften so viel wert, dass er glatt aus diesem Wachstumszirkel ausbricht und die Geldbeschaffung einmal nicht systemkonform, unkapitalistisch, sage ich mal, erledigt. Lauter sonst heilige Kühe gelten ihm dann nicht mehr wie sonst heilige Kühe der Verschuldung, der Geldpolitik, der Fiskalpolitik und so weiter. Zurzeit, belegt, ich habe es am Anfang schon angedeutet, verabschiedet er sich zum Beispiel von so ziemlich allen selbst beschlossenen, aus den genannten Gründen zur Selbstverpflichtung gemachten Regeln der staatlichen Geldversorgung, setzt Rettungshilfs- und Konjunkturprogramme in die Welt, die bereits das Doppelte der jährlichen Haushalte erreichen, verschuldet sich in Größenordnungen, die allen selbsterlassenen Vorschriften für Staatsverschuldung und allen Vorschriften zur Haltung von Geldwertstabilität widersprechen. Das heißt, er verlässt sich in solchen Lagen, in solchen Notlagen. Die andere Abteilung, die ich hier nicht anspreche, kann man mit dem Stichwort Kriegskredit charakterisieren. Nachzulesen in 97. Nein, nicht pass auf. 97, sondern Marit. Da verabschiedet verabschiedet er sich von diesen Regeln, wie gesagt, die zweite Abteilung des Gerichtsgebildes, setzt Rettungsprogramme genauer Größenordnung in die Welt. Das heißt, er verlässt sich in solcher Situation in zunehmendem Maße, nicht allein, aber in zunehmendem Maße darauf, dass er der Gesellschaft sein Geld, seine Kreditzettel verordnen kann. Dann steht fast allein sein Kommando über das Geld für die Geldqualität ein. Er macht damit eine Ausnahme von seiner sonstigen Regel, dass er sich für sein Geldregime nur mit solchem Geld versorgt, das bereits den Stempel gelungenen Wachstums anbietet. Diese doppelte Bewährung des Geldes hierzulande. Es taugt als Kommandomittel, wird genommen, weil der Staat sagt, es ist euer Geld. Und Zufriedenheit stellt sich erst ein, wenn es sich als Mittel des Wachstums bewährt. Tritt in solchen Notständen auseinander. Und er verlässt sich darauf, dass das Geld nur als Kommandomittel, nur als Resultat seines Kommandos, genau die Funktion erfüllt, für die er es vorher ganz sorgsam nur nach den Regeln der Wachstumsresultate angeeignet. Natürlich hat so ein Verfahren einen Haken, gerade wenn er in dem Notstand, den er im Augenblick, den der Staat im Augenblick bilanziert, vor Augen haben. Der Staat will ja nicht laufendes oder vorübergehend in Stocken geratenes Wachstum fördern, sondern er will sinkende Wachstum fördern. Nicht stattfindendes Wachstum, den GAU für die Nationalökonomie stoppen, das heißt nicht laufendes Wachstum anstoßen, will es aber auch nicht ersetzen. Er will es nicht ersetzen, das Geschäft, was im Augenblick läuft. Er kann es auch nicht. Er will ja nicht seine gesamte Ökonomie verstaatlichen. Ich weiß nicht, wer am Sonntag diese brutale Debatte bei Anne Will gehört hat, da waren zwei Verstaatlichungsfans, saßen da an der Rückers und die Wagenknecht und beide haben gesagt, nein, meine Verstaatlichung ist die gute und deine ist die böse. So haben sie sich dann geeinigt. Also er will sich nicht mit seiner Ökonomie verstaatlichen, sondern er will die Geschäftswelt mit seinen geschöpften Gewalt nur als Resultat der Kommandomacht, die Weltgesetz, wieder zum Laufen bringt. Der Haken besteht nun darin, dass dies alles hierzulande gegenwärtig in mehrfacher Hinsicht eine rein spekulative Angelegenheit ist. Eine rein spekulative Angelegenheit. Denn ob die Geschäftswelt diese Hilfen, Wachstumslinie einsetzt oder nicht, liegt ganz bei ihr, nicht beim Staat. Ja, man kann sogar weitergehen. Die Spekulation geht noch einen Schritt weiter. Welche staatlichen Geldhilfen denn gegenwärtig angesagt sind, auch das ist ja noch gar nicht klar und auch weitgehend Spekulation. Schluss. Dieser Zusammenhang, den ich jetzt nochmal eben klargestellt habe, konnte ich euch doch nicht ersparen, wieder auf die Finanzkrise zu kommen. Ist aus folgendem Grunde sehr wichtig. Diesem Ausbruch aus dem Zirkel, diesem relativen Ausbruch aus dem Zirkel, würde ich mal sagen, ist etwas Doppeltes zu entnehmen. Zum einen muss der Staat nämlich sehr von dem ökonomischen Notstand seines nationalen Wachstums überzeugt sein. So sehr überzeugt sein, dass er zu Rettungsmaßnahmen greift, die seiner sonst wachstumsverpflichteten Wirtschafts- und Finanzpolitik ziemlich widersprechen. Und zum anderen ist ihm zu entnehmen, dass ihm die Wiederherstellung von normal funktionierendem, was heißt das schon normal, normal funktionierendem Kapitalismus, normal funktionierenden Wachstums- und Geschäftsbedingungen im Bereich von Industrie und Finanzkapital so viel wert ist, dass er dafür sogar alle am Wachstumsimperativ sonst orientierten Regeln der Geldbeschaffung und der gesellschaftlichen Geldversorgung außer Kraft setzt, über den Haufen setzt, relativ. Und für die Rettung des Wachstums, die Wiederherstellung eines nach Wachstumsregeln funktionierenden Kapitalismus, glatt die heftigste Entwertung jener Größe riskiert, in der sich Wachstum nun einmal bilanziert, in der der Reichtum gezählt wird, in der Zweck des nationalen Wachstums ist, nämlich des nationalen bzw. des europäischen Geldes. Dieser Widerspruch, was aus dem wird, ist unabhängig. Vielleicht noch eine Schlusssache. Außerdem kann man diesen Wachstumszirkel, den ich gerade eben genannt habe, und den gegenwärtigen staatlichen Ausbruch aus ihm noch entnehmen, dass all diejenigen, die im Kapitalismus, seit es ihn gibt, immer wieder in ihm hoffnungsgeschwängert transzendierende Elemente suchen, den guten Kern im bösen Kapitalismus, an dem sich im Kapitalismus zu seiner eigenen Überwindung anknüpfen lässt, suchen nach angeblich in seinen widersprüchenden, schlummernden Selbstauflösungstendenzen und so weiter. Also auf die Suche gehen nach lauter Zeugs, mit dem der Kapitalismus ganz von allein diesen Zirkel zum Guten auflöst. Ich muss diese Menschen enttäuschen. Dieser Zirkel mit seinen Landleuten, jeden Fitzel Reichtum des Landes unter das Diktat Wachstum zu funktionieren, dieser Zirkel bricht von alleine nur einer auf, wie ich ihn genannt habe, die herrschende Staatsgewalt. Und wenn es soweit ist, beide Fälle, ökonomischer Notstand, politischer Notstand, wird es gerade für die Knechte des Wachstums immer noch fürchterlicher. Nicht umsonst hat Frau Merkel in den nächsten Jahren ihrer Politik, mit der sie das normale Wachstum, wie wir hier anstoßen will, nun Schweiß und Tränen geben können. Okay, das war's.
Maschine wieder in Gang setzen. Wie ist ja sein Zweck?
Also nur das,
damit da nicht das Missverständnis kommt, er wird auf was verzichten, was er da eigentlich spenden muss. Das hat er auch umgekehrt.
Also insofern ist die Antwort auf die Frage, wieso requiriert der Staat nicht und hält sich stattdessen, unterwirft sich stattdessen den Regeln des Geldes, eigentlich die, dass er sich eben umgekehrt verhält, dass er, weil er die gesamte Gesellschaft dem Geld unterwirft, gar nichts mehr requirieren braucht.
Er hat ein anderes Verhältnis dann in Kraft gesetzt. Das Verhältnis, das er in Kraft gesetzt hat, ist, dass sich die einen als Kapitalisten um die Mehrung von Geld kümmern und sogar kümmern müssen und den anderen nichts übrig bleibt, als jede Chance zum Geldverdienen zu nutzen. Und damit ist die ganze Gesellschaft nützlich gemacht als eine Maschine, die kapitalistischen Reichtum so gut sie es nach ihren Gesetzen im Konjunkturzyklus kann, mehrt. Das heißt umgekehrt für den Staat. Er bezieht aus dieser Gesellschaft sowohl die Geldmittel als auch mit den Geldmitteln automatisch die Verfügung über jeden sachlichen Reichtum, den er für seine Bedürfnisse braucht. Ein Staat heutzutage braucht nicht zu requirieren, der macht eine Ausschreibung. Der macht sie sogar ins Gesetz rein, dass er das ausschreibt und 3 Angebote einholen muss. Und wetten, dass er 100 kriegt, wenn der Staat einen Auftrag über eine über 100 Kilometer Straßenbau für so und so viele Millionen ausschreibt. Ja, so geht modernes Regieren.
Also, dass nicht klar geworden ist, woran ich gedacht habe bei diesen Gedankenspielen, der könnte auch anders, ist, dass es solche Zeiten ja auch gibt.
Ja.
Die Abteilung Notstand Nummer 2. Für die hat sich der demokratische Staat in seinem Grundgesetz seine Regeln zum geldlosen Requirieren eingeschrieben. Dann ist das Privateigentum, wird es auf einmal nicht mehr respektiert, wenn es für Kriegszwecke benutzt wird, wie Lastwagen und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, auch da gilt das, was die Margaret gesagt hat, auf ein paar Umwegen ist ja auch diese Sorte Ausnahme, die ein Krieg macht, nichts anderes als die Sicherung der ökonomischen Existenz, die er von anderen angegriffen sieht. Wie gesagt, das Ganze ausführlicher nachzulesen in dem Heft, das war
306.
Sehr, sehr, sehr empfehlend. Übrigens, der andere Widerspruch, den ich genannt habe, der ist natürlich bei diesen Ausnahmen von dem Zoll nicht weg. Der Widerspruch, dass er seine Gewalt einsetzt, um die Teile des produzierten Wachstums der Steuern anzusetzen. Da sagt er, die brauche ich. Da verlasse ich mich nicht darauf, dass diejenigen, die jetzt auf diese oder jene Weise etwas verdient haben, es freiwillig und aus lauter Güte und Zuneigung zum Staat rüberbringen. Da bleibt es dabei. Er sagt, das wird passiert, die Steuerregeln im Einzelnen sind eine andere Frage. Da setze ich per Gesetz drauf, das wird von mir per Gewalt entschieden. Und dann passiert die Verrücktheit, dass er dann das angeeignete Geld wieder ganz brav, habe ich vorhin gesagt, in Anführungszeichen, benutzt als Kaufmittel. Bis bleibt, das wird zur Normalität.
Funktioniert wirklich eine Herrschaft bürgerlichen Typ absolut perfekt, wenn es nur noch die eine Kritik gibt. Der Staat will von dir Steuern sehen, aber sorgt er auch dafür, dass ich Steuern verdienen kann. Wenn es als Kritik in der Gesellschaft nichts anderes als das Verlangen gibt, dass der Staat gefälligst alle seine Maßnahmen darauf zu berechnen und daran auszurichten hat, die ganze Gesellschaft auf Wachstum zu trimmen, damit der Steuerzahler auch Steuerzahler sein kann, ja, dieser Getriebe, da wird dann innerhalb.
Die Steuerzahler beschweren sich und sagen, du lässt mir ja so wenig Netto vom Brutto. Und der Staat sagt, ich nehme dir deswegen mit, damit du dich beim Verdienen anstrengst und einen Beitrag zum Wachstum bringst.